Post.
Wir haben Post. Es geschah wohl am 23. Februar im Jahre 155 nach Christus. Sein Name war Polykarp und er war der Bischof der Stadt Smyrna. Als junger Mann war er ein Jünger des Apostels Johannes gewesen, aber jetzt war er 86 Jahre alt. Und der 23. Februar sollte sein letzter Tag auf Erden sein. Im Laufe der Jahre waren die Christen in Smyrna immer wieder Verfolgungen ausgesetzt gewesen. Und dieses Mal war es nicht anders. Die allgemeine Stimmung in der Stadt richtete sich gegen die Christen und der römische Statthalter ergriff entsprechende Maßnahmen. Es war für ihn eine ideale Möglichkeit, das Volk der Stadt zufriedenzustellen. Christen wurden gefangen genommen und in die Arena gebracht, um dort auf unterschiedliche Arten hingerichtet zu werden. Am meisten begeisterte es die Menge, wenn Christen an wilde Tiere verfüttert wurden. Nachdem auf diese Weise bereits mehrere Christen umgebracht worden waren, forderte das Volk, dass der Anführer der Christen, Polykarp, ebenfalls hingerichtet werden sollte. Die Erzählung besagt, dass der Bischof gewarnt wurde und die Chance zur Flucht hatte, sie allerdings bewusst nicht nutzte. Als die römischen Truppen an seinem Haus ankamen, bat er darum, eine Stunde lang beten zu dürfen, bevor er abgeführt würde. Und gleichzeitig ließ er denjenigen, die ihn verhaften wollten, das bestmögliche Essen bringen. Unnötig zu sagen, dass das für die Soldaten eine Überraschung war. Dennoch mussten sie ihn abführen. Als der römische Statthalter mit Polykarp konfrontiert wurde, da war er sich nicht sicher, was er mit diesem 86-jährigen Bischof anfangen sollte. Es schien kaum angemessen und auch nicht besonders spannend, ihn an die Löwen zu verfüttern. Und daher bot er ihm die Chance zu widerrufen. "Verleugne Christus", sagte er, "und ich lasse dich frei." Polykarp sah ihn nur an. "Verleugne Christus?", entgegnete er. "Ich habe ihm 86 Jahre lang gedient und er hat mich in keiner Weise ungerecht behandelt. Wie könnte ich also meinen König leugnen, der mich gerettet hat?" Der Statthalter versuchte es erneut. "Handle doch deinem Alter und deiner Weisheit entsprechend. Preise den Kaiser. Ändere deine Meinung und sag weg mit den Gottlosen." Polykarp aber schaute mit finsterer Miene über die ganze Masse der in der Arena versammelten heidnischen Scharen hin. Er streckte die Hand gegen sie aus, seufzte, sah zum Himmel und sprach: "Weg mit den Gottlosen." Das war nicht so unbedingt das, was sich der Statthalter vorgestellt hatte. Und dann sagte Polykarp: "Wenn du dir mit dem Gedanken schmeichelst, ich würde den Kaiser preisen, und dich stellst, als wüsstest du nicht, wer ich bin, so höre mein freimütiges Bekenntnis. Ich bin ein Christ. Willst du aber die Lehre des Christentums kennenlernen, so bestimme den Tag und erfahre, woran wir glauben." Jetzt reicht es dem Statthalter, und er sagte zu Polykarp: "Ich habe wilde Tiere, denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du deine Einstellung nicht änderst." Polykarp entgegnete: "Lass sie kommen." Der Statthalter fuhr fort: "Wenn du dir aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst." Und darauf antwortete Polykarp: "Du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlicht. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichts und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt." Schließlich wurde der Bischof zu der Plattform geführt, auf der die Hinrichtung stattfinden sollte. Normalerweise wurde der Gefangene an einen Pfahl genagelt, um ihn zu fixieren. Aber als sie sich Polykarp mit dem Hammer und den Nägeln näherten, sagte er: "Lasst mich so, denn der, der mir verliehen hat, den Feuertod geduldig zu leiden, wird mir auch die Kraft geben, ohne die durch eure Nägel gebotene Sicherheit unbeweglich auf dem Scheiterhaufen auszuharren." Und das tat er. Und so starb Bischof Polykarp am 23. Februar vor 1866 Jahren als Märtyrer in der Stadt Smyrna. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll's? Nun, wir befinden uns mitten in meiner Predigtreihe über die 7 Sendschreiben aus der Offenbarung. 2 Predigten hatten wir bereits. Ihr könnt sie gerne auf der Homepage nachhören oder, falls ihr kein Internet habt, mich um ein Manuskript bitten. Aber nochmal, wen kümmert's, was Polycarp damals durchgemacht hat? Was hat das mit meiner Predigt zu tun? Nun, Polycarp war ein Schüler des Apostels Johannes. Er war Bischof der Gemeinde in Smyrna. Einigen Quellen zufolge sogar noch von Johannes selbst vor dessen Exil dort eingesetzt. Damit war er zunächst einmal ein Teil einer Gemeinde, an die die Offenbarung im Allgemeinen und dieses zweite Sendschreiben im Besonderen geschrieben wurde. Er gehörte zu dieser Gemeinde, an die dieses Sendschreiben war. Aber noch mehr als das. Das zweite Sendschreiben beginnt mit den Worten: und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Wir haben bereits festgestellt, dass mit dem Engel der Gemeinde in den Sendschreiben der geistliche Leiter der jeweiligen Gemeinde gemeint ist. Und der geistliche Leiter der Gemeinde in Smyrna war Polycarp. Entweder bereits während Johannes das Sendschreiben schrieb oder zumindest kurz danach. Und damit war er wohl der Empfänger dieses zweiten Sendschreibens. Und vielleicht konnte er sich während seines Martyriums an die Worte erinnern, die lange zuvor an seine Gemeinde gerichtet worden waren. Und wir finden sie in Offenbarung 2 in den Versen 8 bis 11. Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Dort steht: und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Es war die zweite der 7. Vielleicht war es einfach ein geografischer Zufall, dass es die nächste Gemeinde auf der Route war, die der Bote nehmen sollte. Vielleicht war es auch ganz bewusst die nächste Gemeinde, die Jesus mit einem Sendschreiben bedachte. Die Historiker sagen uns, dass Smyrna die schönste Stadt in der römischen Provinz Asien war. Sie wurde als die Blume Asiens oder die Krone Asiens oder das Juwel Asiens bezeichnet. Smyrna lag an den Handelsrouten in den fernen Osten und war ein Zentrum von Wissenschaft und Medizin. Die Stadt lag nördlich von Ephesus, aber immer noch am Ägäischen Meer. Ihr Hafen war einer der sichersten und komfortabelsten Häfen in ganz Asien. Er befand sich am Ende eines langen, schmalen Kanals. In Kriegszeiten wurde eine Kette über den Kanal gezogen, um den Feind vom Einlaufen abzuhalten. Echt clever, finde ich. Die Stadt war um 590 vor Christus zerstört worden und hatte die nächsten 300 Jahre nur als eine Ansammlung von Dörfern existiert. Erst im Jahr 290 vor Christus baute Lysimachus, der König von Makedonien, die Stadt als eine der wenigen Planstädte Asiens wieder auf. Ihre Straßen waren breit und geradlinig und die gesamte Stadt war so angelegt, dass sie ästhetisch ansprechend war. Also eine wunderschöne Stadt. Es ist da verwunderlich, dass Jesus diese Stadt in Offenbarung 2, Vers 8 mit den Worten ansprach: das sagt, der tot war und ist lebendig geworden. Es war ein Hinweis, der den Bewohnern dieser wiedergeborenen Stadt vermutlich nicht entgangen sein wird. Während sie in einer Stadt lebten, die einst tot war, doch schließlich wieder lebendig wurde, war es Jesus selbst, der einst tot war, doch wieder lebt. Und die andere Beschreibung, die Jesus von sich gab, war der Erste und der Letzte. Das ist ein Titel, den Jesus schon früher benutzt hat, um seine ewige Natur zu beschreiben. Für die Menschen in Smyrna hatte er jedoch noch eine weitere Bedeutung. Sie hielten ihre Stadt nämlich selbst für das Größte, für das Beste, für das Schönste, für die erste unter allen Städten. Aber Jesus sagt ihnen hier: Ihr denkt, ihr wärt die Ersten, dabei bin ich es, und zwar für immer. Wenn wir der Theorie folgen, dass sich die 7-Cent-Schreiben nicht nur auf historische Gemeinden, sondern auf Gemeindezeitalter beziehen, dann repräsentiert die Gemeinde in Smyrna das Zeitalter der Christenverfolgung. Obwohl wir bei den Christenverfolgungen im Römischen Reich vor allem an die erste Verfolgung unter Kaiser Nero im Jahr 65 nach Christus denken, war diese Verfolgung doch eher unbedeutend und räumlich begrenzt, auch wenn dieser Verfolgung beispielsweise Petrus und Paulus zum Opfer fielen. Aber es wurde danach noch schlimmer. Grob gesagt lässt sich die Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich auf die Jahre 95 bis 311 nach Christus einordnen. Also auf die Zeit, in der eben auch Polykarp lebte und starb. Die Gemeinde in dieser schönen Stadt an der Küste Kleinasiens hatte kein angenehmes Dasein. Die Worte Christi verraten viel. Wir sehen das, wenn wir uns Offenbarung 2, Vers 9 durchlesen. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Die moderne Irrlehre, dass man weltliche und finanzielle Unabhängigkeit erreicht, wenn man wiedergeboren ist und sich dem Dienst an Jesus verschrieben hat, lässt sich anhand von Smyrna ziemlich leicht widerlegen. Heute erzählen uns manche Prediger und Evangelisten, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden, dass wir niemals Schwierigkeiten oder Kummer erleben werden, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Sie erzählen, dass unsere Ehen perfekt sein werden, dass unsere Kinder perfekt sein werden und dass alle unsere Träume in Erfüllung gehen werden, wenn wir Jesus treu dienen. Aber an diesem Punkt müssen wir unsere Bibeln aufschlagen und nachlesen, was dort wirklich steht. Denn wenn wir das tun, dann erkennen wir, dass Themen wie Leid und Verfolgung immer und immer wieder in Bezug auf Christen verwendet wird. Jesus hat uns nämlich nicht versprochen, dass das Leben rosig sein wird. Er hat nicht versprochen, dass es nie Probleme geben wird. Ganz im Gegenteil. Schließlich lesen wir beispielsweise in Matthäus 5, Vers 11: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Da ist nichts zu sehen von: Euch wird es immer gut gehen, wenn ihr euch zu Jesus bekehrt. Und stattdessen steht dort, dass sich Christen, die sich voll und ganz auf Gottes Seite stellen, nicht wundern müssen, wenn sie gehasst, geschmäht und verfolgt werden. Und wenn man so drüber nachdenkt, dann müsste es uns eigentlich schon beinahe beunruhigen, dass wir heutzutage von der Gesellschaft so akzeptiert werden, oder? Was machen wir denn falsch? Es ist, als ob die sündige Welt uns überhaupt nicht als anders wahrnimmt. Unterscheiden wir uns vielleicht gar nicht so sehr von den Werten dieser Welt? Bei der Gemeinde in Smyrna war das anders. Diese Christen unterschieden sich von ihrer sündigen Umwelt. Sie waren anders und wurden geschmäht, verfolgt und verleumdet. Die Christen dort waren solide, geistliche, hingegebene Nachfolger Christi, aber sie litten. Und obwohl sie treue Christen waren, gab Christus ihnen zunächst einmal keine besonders aufmunternden Worte mit auf den Weg. Interessant ist, Jesus hatte überhaupt keine Kritik an diese Gemeinde. Sie waren nur 50 Kilometer von der Gemeinde in Ephesus entfernt, also von der Gemeinde, die wir uns letztes Mal angesehen haben. Aber anders als bei denen hatte Jesus hier nichts auszusetzen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Christen in Ephesus hatte Jesus auch gelobt, nämlich für ihre Rechtgläubigkeit, ihr Engagement und ihren Eifer. Und darin sollten sie uns ein Vorbild sein. Und wir alle sollten uns vielleicht wirklich mal fragen: Was hast du im letzten Jahr für Jesus und für die Gemeinde getan?
die in Ephesus taten nämlich viel.
Aber dennoch hatte Jesus ein hartes Urteil über die Gemeinde gefällt, weil sie die erste Liebe verlassen hatten. Es herrschte Zucht und Anstand in Ephesus, aber von Liebe, an der man uns Christen ja eigentlich erkennen soll, war dort nichts zu sehen. Mir fiel diese Woche noch passend dazu ein Beispiel ein. Mir fiel ein, wie mir eine hingebungsvolle Christin einmal erzählt hat, wie andere Christen zu ihr sagten: Wenn du nach deinem Tod vor Jesus stehen wirst, wird seine erste Frage sein: Warum hast du dir die Haare kurz schneiden lassen? Rechtgläubig? Vielleicht. Engagiert? Ja. Aber Liebe? Definitiv nicht. Und ich denke dabei ganz besonders auch an solche Leute in der Gemeinde, die immer wieder unzufrieden sind und ständig meckern. Ist ja nicht so, dass wir niemanden kennen würden, der so ist, ne? Leute, die sich immer wieder beschweren, aber nichts besser machen und schon gar keine Liebe zeigen. Solche Leute gab es wohl viele in Ephesus. Aber hier in Smyrna war es anders. Jesus hatte keine Kritik an den Christen in Smyrna. Und stattdessen konzentrierte er sich auf ihre Treue und speziell darauf, wie sie ihm trotz dreier Herausforderungen treu waren. Es sind die Herausforderungen, von denen wir in Vers 9 lesen und die ich mir gerne mit euch ansehen würde. Wir sehen dort, dass Jesus über die Lage der Gemeinde in Smyrna Bescheid wusste. Und daher ließ er den Christen dort ausrichten: Ich kenne deine Bedrängnis. Es war eine bedrückende Situation, in der sich die Gemeinde befand. Wir haben ja schon ein bisschen über die Verfolgung gesprochen, die diese frühen Christen durchmachen mussten. Zu Beginn der Christenbewegung war die römische Regierung noch ein Freund der Christen gewesen. Das Christentum wurde als eine jüdische Sekte angesehen. Das Judentum war eine anerkannte Religion. Und daher wurden die Christen von den Römern auch geduldet. Also solange sie gegen keine Gesetze verstoßen oder so. Gelegentlich griffen die Römer sogar ein, um Christen zu schützen. Aber schon sehr bald änderten sich die Dinge. Die Kaiserverehrung wurde zur Norm und zum großen Problem für die Christen. Das haben wir bereits festgestellt, als wir darüber nachgedacht haben, warum Johannes im Exil auf der Insel Patmos war, als er diese Offenbarung schrieb. Was die Kaiser zunächst als eine amüsante Marotte angesehen hatten, war außer Kontrolle geraten. Ursprünglich wurde der römische Kaiser wegen der vielen Vorteile, die das römische Reich mit sich brachte, verehrt. Es war eine ähnliche Verehrung wie die eines Popstars oder eines Filmstars heutzutage. Etwas seltsam, aber noch nicht schlimm. Aber das änderte sich, als Domitian im Jahr 81 nach Christus zum römischen Kaiser gekrönt wurde. Er nahm die Kaiserverehrung nämlich sehr ernst und er verlangte sie von seinen Untertanen. Wenn seine Bekanntmachungen verlesen wurden, begannen sie mit den Worten: Unser Herr und Gott Domitian befiehlt. Und jeder, der sich mündlich oder schriftlich an ihn wandte, musste mit den Worten beginnen: Herr und Gott. Und wer es nicht tat, musste sterben oder landete wie Johannes im Exil. Und da Smyrna in römischen Kriegen stets zur Siegerseite gehört hatte, wurde der Kaiserkult dort sehr gepflegt. Natürlich herrschte nicht durchgehend Christenverfolgung. Immer wieder konnten Christen ein paar Jahre lang in Frieden leben, bis die Verfolgung aus unterschiedlichen Gründen wieder ausbrach. Und dennoch war es eine ständige Bedrohung für die Christen. Und offensichtlich ganz besonders für die Christen in der Gemeinde in Smyrna. Dieser Gemeinde, der Johannes diesen Brief zukommen ließ. Die Christen dort wurden gehasst, geschmäht und verfolgt. Es war schwer für sie, für ihren Glauben einzustehen, doch sie taten es und wurden auf diese Art und Weise zu einem wunderbaren Glaubensvorbild für uns. Aber wie ist es bei uns? Und wie ist es bei dir? Erleidest du Bedrängnis aufgrund deines Glaubens? Und noch viel wichtiger, stehst du zu deinem Glauben, auch wenn du dafür geschmäht, ausgelacht oder schief angeguckt wirst? Bist du Gott treu? Das ist unser Auftrag. Egal wie schlimm die Bedrängnis auch sein mag,
Denn uns muss klar sein, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Aber Bedrängnis war nicht alles, was die Gemeinde bedrückte. Und es ist auch nicht alles, worüber Jesus Bescheid wusste. Und stattdessen lesen wir in Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Im Griechischen gab es mehrere Wörter, die für Armut verwendet werden können. Eins dieser Worte war Penigros. Dieses Wort bedeutete, dass man nichts mehr übrig hatte. Eine moderne Entsprechung wäre dieses saloppe, kann ich, bin pleite. Du kannst es dir nicht leisten, ins Kino zu gehen und guckst stattdessen zu Hause eine DVD. Du kannst dir kein neues Handy kaufen, sondern musst halt weiterhin dein 2 Jahre altes Exemplar benutzen. Du kannst nicht in ein teures Restaurant gehen, sondern holst dir ein Sparmenü bei McDonald's. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir wissen doch, dass das, was wir in unserem Land als das Nötigste betrachten, in 90% der Welt als Wohlstand gelten würde. Ich will euch damit kein schlechtes Gewissen machen. Ihr sollt nur verstehen, dass es manchmal schwer ist, die Klagen über Armut im Deutschland des Jahres 2021 ernst zu nehmen. Armut. Nicht so, wie es hier gemeint ist. Das andere griechische Wort, das für Armut verwendet wurde, war Ptocheia. Und dieses Wort bedeutete, dass man überhaupt nichts hat. Man könnte sagen, völlig mittellos. Eine solche Person hat nicht wenig, sie hat nichts. Und das ist das Wort, das hier in Offenbarung 2, Vers 9 verwendet wurde. Nun denke ich mal, dass es vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr als nichts war, was die Christen in Smyrna hatten, aber nicht viel. Sie litten wirklich. Es fehlte ihnen an den grundlegenden Dingen, aber sie blieben treu. Wahrscheinlich gab es mehrere Gründe dafür, warum sie zu dieser Armut gekommen waren. Zunächst einmal standen sie vielleicht einfach am unteren Ende der wirtschaftlichen Leiter. Im Römischen Reich gab es eine riesige Kluft zwischen Wohlhabenden und Mittellosen. Möglicherweise war das Christentum in Smyrna insbesondere von ärmeren Leuten angenommen worden. Und sie litten unter ihrer Armut. Aber selbst wenn das nicht der Fall war, selbst wenn die Gläubigen zur Händlerklasse gehörten, hätten die Verfolgungen sicherlich auch finanziellen Einfluss auf sie gehabt. Möglicherweise wurden die Geschäfte geplündert und nichtchristliche Kunden boykottierten vielleicht ihre Läden. Ganz schnell werden da Erinnerungen an den Judenboykott im Nationalsozialismus wach, mit idiotischen Aussagen wie »Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden«. Sowas ist krank, ist aber oft ein Begleitphänomen von Verfolgung. Vielleicht war es in Smyrna so. »Römer, wehrt euch, kauft nicht bei Christen«. Keine Ahnung. Das Leben war jedenfalls nicht einfach für die Christen in Smyrna. Und doch versicherte Jesus ihnen, dass sie zwar arm an materiellen Dingen waren, aber reich an geistlichen Dingen sind. Das geht wahrscheinlich auf Matthäus 6, Vers 19 und 20 zurück, wo Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ja, die Christen in Smyrna waren arm an Besitz. Aber sie blieben treu, denn sie besaßen Wichtigeres und Wertvolleres. Sie besaßen Schätze im Himmel. Und das ist es, worauf Jesus sie verwies. Und Schätze im Himmel sind das, worauf es ankommt. Wieder, wie ist das bei uns? Oder wie ist es bei dir? Ich möchte gerne meine Frage von vorhin nochmal wiederholen. Was hast du im letzten Jahr für Jesus und für die Gemeinde getan? Hast du dir irgendwelche Schätze im Himmel gesammelt? Jesus fuhr fort, indem er Johannes schreiben ließ, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Ein Sprichwort sagt, Stock und Stein brechen mein Gebein, doch Worte bringen keine Pein. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das häufiger mal von seinen Eltern gehört, als er noch ein Kind war. Aber auch wenn wir es noch so oft wiederholen, irgendwie stimmt's einfach nicht. Es wird nicht richtiger dadurch, dass man es wiederholt.
Denn Lästerungen können unglaublich verletzend sein. Selbst wenn die gesprochenen Worte reine Lügen sind. Jesus teilt uns hier mit, dass die Christen in Smyrna Lästerungen ausgesetzt waren. Und zwar von Juden, die keine echten Juden waren. Ich denke mal, er meint damit Menschen, die nicht wirklich zum Volk Gottes dazugehören, weil sie nicht gerettet wurden. Diese Menschen hatten etwas gegen die Christen. Das Problem bei der Gemeinde in Smyrna war allerdings, dass diese Kritiker nichts zu kritisieren hatten. Die konnten nicht lästern, weil da nichts zu lästern war. Sie konnten nichts Negatives über die Gemeinde sagen. Also erfanden sie einfach was. Und sie lästerten Lügenworte. Es wird uns an dieser Stelle leider nicht mitgeteilt, welche Lästerungen über die Christen in Smyrna im Umlauf waren. Aber zumindest ein Stück weit können wir uns das recht gut vorstellen. Grob gesagt gab es so 6 verschiedene verleumderische Anklagen, die zu verschiedenen Zeiten gegen Christen vorgebracht wurden. Und es ist möglich, dass dies einige der Lügen waren, mit denen es die Gläubigen in Smyrna zu tun hatten. Und wie so oft basierten sie auf Halbwissen. Welche Lügen waren es vielleicht? Erstens, aufgrund der Worte, die während des Abendmahls gesprochen wurden oder werden, dieses "Dies ist mein Leib und dies ist mein Blut", aufgrund dieser Worte wurde immer wieder behauptet, Christen würden Kannibalismus praktizieren. Zweitens, weil die frühen Christen ihr gemeinsames Mahl als Liebesmahl bezeichneten, kursierte das Gerücht, es sei eine Orgie und die Christen praktizierten sexuelle Unreinheit oder Unzucht. Drittens, Christen wurden beschuldigt, Familien zu zerstören, wenn ein Familienmitglied zum Glauben kam und die anderen nicht. Viertens, die Römer beschuldigten die Christen, Atheisten zu sein. Also, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber die Christen damals wurden als Atheisten angesehen, weil sie eine Religion ohne Götterbilder hatten und weil die Römer das nicht verstehen konnten. Fünftens, weil Christen sich weigerten, den Kaiser als Gott zu bezeichnen, galten sie als unpatriotisch und als Verräter. Und sechstens, Christen wurden beschuldigt, Brandstifter zu sein, weil sie von den Feuern der Endzeit sprachen. All das und noch mehr waren erlogene Vorwürfe, denen Christen in der frühen Gemeinde ausgesetzt waren. Und wir? Sind wir auch hin und wieder solchen Vorwürfen und Vorurteilen ausgesetzt? Nun, Christen heutzutage wird doch nachgesagt, dass sie naiv, weltfremd, humorlos, streng, langweilig, altmodisch und einfach nur doof sind. Habt ihr sowas schon mal gehört? Aber entscheidend ist, dass wir uns in solchen Situationen die Christen in Smyrna zum Vorbild nehmen und Gott trotzdem treu bleiben. Denn egal, was die Leute sagen, nichts darf uns davon abbringen, Jesus nachzufolgen. Denn nicht umsonst gab Jesus ihnen ja bereits in Matthäus 5, Vers 11 dieses Versprechen, ne? Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Aber Jesus beließ es nicht dabei, die Gemeinde in Smyrna an ihre Herausforderungen zu erinnern. Die kannten sie schließlich selbst schon. In Offenbarung 2, Vers 10, da ließ Jesus ihnen mitteilen: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es klingt ein bisschen nach Kopf hoch, es könnte schlimmer kommen, und ich nahm den Kopf hoch und es wurde schlimmer. Aber sehen wir uns an, was Jesus hier vorher gesagt hat. Jesus sagte, dass sie sich nicht fürchten sollen, aber eben auch, dass einige von ihnen ins Gefängnis geworfen werden und dass sie Bedrängnis erleiden werden. Ihre Herausforderungen würden also weitergehen, aber nur eine begrenzte Zeit lang. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die ganze Verheißung wäre: Wartet lange genug und alles wird gut. Ihr werdet es gemeinsam durch die Schwierigkeiten, die euch das Leben in den Weg stellt, hindurch schaffen. Ihr werdet über Verfolgung, Armut und Ablehnung siegen. Aber das war nicht alles. Denn Jesus fuhr fort mit den Worten: Sei getreu bis an den Tod. Selbst im Angesicht des Todes sollten sie Gott treu bleiben. Sie sollten lieber sterben, als ihren Glauben an Christus zu widerrufen. Und das taten sie.
Ganz so, wie wir vorhin bei Polycarp, dem Engel der Gemeinde von Smyrna, gesehen haben. Aber an dieser Stelle endete es nicht. Weder das Leben der Christen in Smyrna, noch Polycarps, noch Jesu Verheißung. Denn Jesus ließ ihnen ausrichten, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Immer wieder sagt uns die Bibel, bleib treu, gib nicht auf, halte durch. Und warum sagt uns das die Bibel? Weil wir am Ende gewinnen. Steht ganz am Ende von der Bibel. Am Ende gewinnen wir. Du darfst für immer leben, ohne Schmerzen und ohne Angst. Selbst wenn du auf einem Scheiterhaufen verbrannt wirst, selbst wenn du an einer schrecklichen Krankheit stirbst, selbst wenn dich alle verlassen, Jesus wird es nicht tun, wenn du treu bleibst. Deshalb, bleib ihm treu. Es lohnt sich. Und diese Verheißung gilt nicht nur den Gläubigen, die vor 2000 Jahren in einer Stadt in Kleinasien lebten. In Offenbarung 2, Vers 11 heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Du kannst für dich in Anspruch nehmen, dass Gott immer alles unter Kontrolle hat, unabhängig davon, was passiert. Wenn du eines seiner Kinder bist, dann wirst du eines Tages bei ihm sein. Was in diesem Leben geschieht, ist nur ein Schatten der Ewigkeit. Häng nicht am Heute, sondern leb im Licht der Ewigkeit. Bleib ihm treu, gib nicht auf, halte durch, ganz egal, welchen Herausforderungen du in deinem Leben auch gegenüberstehen magst. Es lohnt sich, denn die Krone des Lebens wartet auf dich. Lasst mich mit einigen Fragen enden. Sind wir als Gemeinde bereit für Verfolgung? Bist du bereit für Anfechtung? Wenn Gemeinden geschlossen würden, wohin würdest du gehen? Wenn alle Bibeln verbrannt würden, was wüsstest du dann noch? Wenn deine geistlichen Notizen vernichtet würden, wie würdest du wachsen? Wenn sie dich ins Gefängnis werfen würden, was würdest du tun? Denk dran, wir sind die Gemeinde und nichts und niemand kann sich gegen uns stellen. Und wir werden die Krone des Lebens bekommen. Wer Ohren hat, der höre. Amen.